Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ich begrüße euch heute nach einer längeren Pause, weil ich jetzt mein Album gerade rausgebracht habe und endlich wieder Zeit habe, über Sport zu labern, begrüße ich euch zur Reihe Zwei Mann, ein Wort. Und dazu gehört niemand Geringeres als Oliver Forster. Servus, Olli.
Servus. Sag ich auch schon Servus hier als Reingeschmeckter, der in München lebt seit ein paar Jahren. Aber sie sagen alle Servus hier, dann kann ich auch Servus sagen. Wir können auch bei Hallo bleiben oder Hi oder wie auch immer.
Tach.
Tach, geht alles.
Ich war letztens in München wieder für eine Woche und ich war überrascht, wie wenig Leute noch Servus sagen.
Ja, weiß ich nicht. Also wenn mir irgendwelche auf der Straße begegnen, so, die sagen eigentlich meist Servus. Also, aber ist ja egal, passt ja auch, ist ja ein nettes Wort. Ja?
Ich finde es gemütlich, ja. Vor allem das perfekte Wort zum Hallo und Tschüss sagen. Naja. So, wie geht's dir?
Mir geht's großartig. Es regnet zwar in Strömen, aber ich lasse mich nicht davon abbringen, werde irgendwann demnächst auch mal wieder rausgehen zum Joggen. Also nicht demnächst, also heute, ne, weil ich das jeden Tag mache. Und werde dem Regen trotzen sozusagen.
Du warst letztens in meiner Stadt hier in Berlin und zu einem wirklich besonderen Fußballspiel. Und zwar warst du letzten Samstag hier zu Hertha BSC gegen Karlsruher SC. Hast du für Sport 1 wieder mal kommentiert. Jetzt berichte doch mal von so einem typischen Zweitliga-Abend.
Berlin ist ja nie ein typischer Zweitliga-Abend. Es waren ja wieder fast 60.000 Leute, ich glaube 58 irgendwas, 60.000 Leute da. War ja ein verrücktes Spiel, weil es so eine Fanfreundschaft gab zwischen Hertha BSC und dem Karlsruher SC. Die besteht wohl seit 47 Jahren. Und man hat die Karlsruher Fans auf die Gegentribüne gelassen, weil die in ihrem früheren Wildparkstadion immer auf der Gegentribüne standen. Also sozusagen als Gastgeschenk. Es war eine tolle Atmosphäre, 2-2, tolles Spiel. Zweitligaspiel, das ist natürlich für uns, also ich mache ja sehr viel Erste Liga, Zusammenfassungen. Ich mache Champions League live, ich mache Stadionsprecher Deutsche Nationalmannschaft. Aber das hübscheste Recht, das unser zartes Pflänzchen, das immer schöner wird, Sport 1 im Moment hat, ist dieses ständige Live-Recht, also Samstagabend, 20.30 Uhr, das Topspiel der zweiten Fußball-Bundesliga, wo wir diese Saison natürlich wirklich tolle, tolle Spiele teilweise schon zeigen durften, auch noch zeigen werden. Wir dürfen nicht immer Hertha oder den HSV und so weiter zeigen, weil es natürlich da Regularien gibt, darfst einen Verein nur 8-mal zeigen, ich glaube, das kann man erzählen. Und deswegen musst du immer gucken, wie kriegst du das hin, dann, dass du an jedem Samstag ein attraktives Spiel realisierst für die Fans, für die Zuschauer. Es war wieder großartig. Es ist Samstagabend, Zweitligaspiel ist natürlich, wie gesagt, meistens ein Millionenpublikum. Das heißt, da wirst du gesehen, da wirst du gehört, da wirst du wahrgenommen. Das ist eine sehr intensive Vorbereitung, die lange vor dem Spiel beginnt, also im Prinzip aller spätestens Montag vor dem Spiel, auch wenn man parallel dann sehr viele andere Spiele vorzubereiten hat. Also ich habe in diesem Wochenende allein dazu vier weitere Spiele zusammengefasst aus der ersten und zweiten Liga. Davor hatte ich Mittwoch Champions League, davor hatte ich Dienstag AFC Champions League. Letztes Wochenende habe ich Bayern Dortmund gemacht und glaube ich fünf weitere Spiele zusammengefasst. Also um mal die Dimension zu sehen, mit was man sich so auseinandersetzen muss und beschäftigen muss. Aber dann ist natürlich dieses Kernrecht, wie gesagt, mit Millionenpublikum und so weiter schon sehr relevant und da verbringt man schon sehr, sehr viel Zeit damit, das vorzubereiten, mit Trainergesprächen im Vorfeld, Freitagabend mit Pal Dardai gesprochen, lange, also ganz, ganz launiges, großartiges Gespräch mit dem berühmten Satz, den wir auch durchgezogen haben, da hat er gesagt, bei Hertha kochen wir nur mit Wasser. Das ließ er dann so einen Moment stehen und sagte, aber wenn dann ein bisschen Salz, Gemüse, Fleisch und Paprika reinkommt, dann gibt es auch ein Berliner Gulasch. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen im wahrsten Sinne des Wortes für Mike Franz und mich, da so ein bisschen den roten Faden dann am Samstag durchs Spiel gleiten zu lassen. Dann Samstagmorgen Christian Eichner gesprochen, seit Mittwoch im Prinzip das vorbereitet mit allen Daten, Fakten zu jedem einzelnen Spieler, Gespräche mit der Pressesprecherin von Hertha, mit dem Pressesprecher vom KSC dazu. Also das ist schon sehr, sehr umfangreich. Und dann fährt man an. Und im Idealfall fahre ich immer einen Tag vorher an. Das war diesmal nicht möglich, weil ich Freitagabend unter anderem St. Pauli-Hannover zusammenfassen musste und auch noch Borussia Mönchengladbach gegen Wolfsburg. Also bin ich Samstagmorgen losgefahren in München mit dem Zug, wie immer, quer durch die Republik mit dem ICE-Sprinter. Und dann eben eingecheckt im Hotel, ja, in der Nähe vom Hauptbahnhof in Berlin, mit der S-Bahn raus zum Spiel, ja, 17.30 Uhr.
Echt, Treffpunkt. Du fährst dann S-Bahn, ja?
Ich liebe es, ja, ich hab irgendwann, ich bin ja relativ lange in diesem Geschäft und als ich noch beim Radio war, Sportchef war beim Radio, hatten wir immer, hast du dann so eine großartige Karosse als Dienstwagen bekommen und hast natürlich überall, egal wo du hin bist, und dann auch später, als ich angefangen habe mit Fernsehen bei Premiere, dem heutigen Sky, hast natürlich immer deinen Parkschein und weiß der Teufel was. Und du merkst gar nicht, wie sehr du dich entfernst von dem, was den Fußball tatsächlich ausmacht. Und das habe ich gemerkt im Jahr 2006 bei der Weltmeisterschaft, als ich, weil ich den Sender wechselte von Sky zu Arena damals und ich keine Rechte hatte, dann war ich wieder ein ganz normaler Fußballfan und bin mit der S-Bahn und mit der U-Bahn, was weiß ich, zu den Spielen gefahren und habe mir von da an geschworen, dass ich das immer wieder so machen werde. Natürlich fahre ich dahin und manchmal werde ich erkannt und dann mal ein Foto oder was weiß ich irgendwas und das ist großartig. Ist doch selbstverständlich.
Aber du kennst es ja auch, ne? Wahrscheinlich online gibt es das Lob, es gibt aber auch dieses unflätige Tadeln in teilweise nicht so schöner Form. Passiert dir das dann auch, wenn dich jemand in der S-Bahn sieht und sagt, ey, den Forster, den kann ich nicht leiden, der brüllt ja immer rum und was weiß ich, dass du dann...
Nee, ich hab noch keine...
Das traut sich dann keiner.
Das traut sich, ja, weil ich auch so ein Schrank bin. ich habe noch keine wirkliche Beschimpfung erlebt, weil die Leute meistens fröhlich sind und meistens das auch anerkennen, was man macht. Und es ist ja wirklich Gott sei Dank so, dass es, wenn ich über die Socials da rumstreife, immer wieder feststelle, dass der überwiegende Teil der Leute mit dem Frohsinn, den wir verbreiten, mit der Unterhaltung, den ich versuche, den Leuten auch zu bieten, einverstanden sind. Klar, gibt's mal, aber das hängt dann oft auch, sagen wir mal, so ein bisschen, wenn der ein oder andere Zuschauer, ist ja klar, wenn, keine Ahnung, der Verein 0-5 verloren hat und du hast auch nicht die allerbesten Worte für das Spiel des Vereins, dann, ja, dann ist es vielleicht auch mal anders. Aber im Allgemeinen ist das sehr, sehr positiv.
Im Allgemeinen werde ich inzwischen aus irgendeinem Grund im Kosmos immer um 10.45 Uhr am Sonntag wach. Und das Erste, was ich mache, ist nicht irgendwie Uhrzeit gucken, sondern Handy, Magenta Sport öffnen und dann mache ich Sport 1 an. Und dann läuft meistens eine Bayern-Zusammenfassung. und dann höre ich so mein Homie Olli, ja, wie er da aus meinem Handy rausspricht und ein Spiel kommentiert, so kurz vorm Doppelpass. Und sag mal, wie viele Leute schreiben dir eigentlich dann eine Nachricht, ey Olli, hör dich gerade hier, geil.
Gibt's schon, ja klar. Ne? Das ist ja, das sind nicht wenige, ja. Und dann manche haben die Anmerkung, manche loben das auch einfach. Und wie gesagt, Samstagabend gibt es viel Reaktionen und so. Also es ist schön.
Und was macht das mit dir, wenn du zum Beispiel jetzt Samstagabend im Olympiastadion sitzt, du kommentierst dann ein Spiel und du weißt, ich keine Ahnung, was jetzt die Einschaltquote bei dem Spiel war, vielleicht kannst du das sagen, wie viele da jetzt eingeschaltet haben. Aber
wir hatten in der Spitze hatten wir 850.000. Es war nicht so hoch dieses Mal, die Einschaltquote, weil das einfach dann, das kannst du ablesen an der Partie. Hertha gegen KSC ist jetzt nicht der Blockbuster. Ja, also wenn du HSV gegen Schalke hast, wirst du das Doppelte, Dreifache haben.
Was, aber da, trotzdem, sagen wir mal, eine Million Leute hört dir zu, auch vielleicht in der Nachbereitung. Genau. Ja, was macht das mit dir, zu wissen, dass dir da jetzt eine Million Leute zuhören?
Großartig. Und noch schöner wäre es, wenn es 20 wären. Und am allerliebsten alle.
Ist ja verrückt. Ja, also man schnappt nicht über und denkt so, ey, geil, ich hier...
Ist doch, ey, ganz normal. Wir machen unseren Job. Saß da mit Mike Franz wieder, mein Co-Kommentator gewesen am Wochenende. Die wechseln ja immer, aber mit Mike mache ich doch sehr oft und wir haben sehr viel Spaß miteinander. Großartiger Kerl. Und dann machen wir unser Spiel. Dann gehen wir runter und dann danach gehen wir an der Bar zusammen ein paar Drinks nehmen und freuen uns und alles ist gut.
Das ist übrigens auch für den Zuschauer und für die Zuschauerin das Schönste, wenn man merkt, da ist so ein Paar aus Experte und Kommentator und die harmonieren zusammen.
Es ist ein Segen, jemanden so zu finden mit Mike, der so ein bisschen auf meiner Wellenlänge ist. Ja. Ich habe auch mit Markus Babbel sehr, sehr großartige Erfahrungen gemacht. Ich habe auch mit Martin Harnik sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht. Aber mit Mike, das ist so, das gibt so einen Drive und so weiter. Das muss man natürlich auch ein Stück weit mögen. Das ist ein Versuch, wirklich auch unterhaltsam zu sein. Ne? Also ein Versuch, ein bisschen Spaß auch zu machen, ja, beim Spiel und nicht nur da sich an der Taktik entlang zu hangeln und so weiter, was auf sich total langweilig ist. Weil wir senden ja für das Free TV. Das ist ja auch nochmal so ein bisschen was anderes, weil du weißt, da sind auch viele Leute dran, die vielleicht nicht so tief in der Materie.
Ach echt, das verändert also auch dein Kommentierstil?
Nein, ich mache es eigentlich immer gleich, aber ich das ist schon klar. Also wenn sich jemand bewusst entscheidet für ein Abo bei The Zone oder bei Magenta, ja, dann sind das ja Leute. Das merke ich zum Beispiel, wenn ich für Magenta Sport, was ich glücklicherweise machen darf, seit dieser Saison in der dritten Liga kommentiere, die sind sehr, sehr tief im Thema. Ne? Also wenn du dann ein Spiel des SSV Ulm machst oder das Spiel von 60 München oder was auch immer oder Jan Regensburg oder Dynamo Dresden oder Weber auch immer, dann sind die Leute sehr, sehr tief drin, weil die haben sich dieses Abo gekauft, weil sie diese Spiele sehen wollen. Die sehen meistens nicht nur ein Spiel, sondern die sehen dann im Idealfall in Anführungszeichen alle Spiele ihrer Mannschaft. Und die wissen dann natürlich schon Bescheid. Und da musst du natürlich hinterher sein, dass du auch Bescheid weißt. Das ist nicht so einfach. Ja?
Wir sprechen uns ja immer wieder mal, um auch so ein bisschen auf die Bundesliga zusammenzuschauen und dass ich mir mal von einem richtigen Fußballexperten auch eine Meinung einhole und ja, so einen anderen Blick mal bekomme. Und es ist ja jetzt, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, eine Menge passiert. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal da an, wo die Bundesliga dieses Jahr angefangen hat. Pokal, Champions League und so weiter. Nationalmannschaft ist ja eine Menge passiert. Wie findest du diese Saison bisher?
Sehr, sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr aufregend. Wir haben unheimlich viele Tore in der Bundesliga. Wir haben in der zweiten Liga unfassbar viele Zuschauer. Ich glaube, wir sind am Wochenende sogar stärker in der zweiten Liga als La Liga in Spanien von der Zuschauerzahl. Wir haben die Zuschauerzahl ähnlich in der Fußball-Bundesliga. Wir haben einen Zweikampf vorne mit Bayer Leverkusen und dem FC Bayern, der auch ein Stück weit andauern wird, bin ich davon überzeugt. Leverkusen ist geil unterwegs. Wir haben die Überraschungsmannschaft, den VfB Stuttgart in der Bundesliga. Habe ich getippt als Fünften vor der Saison, kann man nachlesen, großartig. Ne? Also gar nicht so schlecht, können sie auch tatsächlich schaffen. Und wir werden, glaube ich, wenn ich da auf die Tabelle gucke so ein bisschen, und die Abstiegsregionen sehe, werden wir auch einen ganz heißen Abstiegskampf erleben in dieser Saison. Mit Mannschaften drin, die man, ja, also Union hätte ich da nicht erwartet, ganz sicher nicht. Köln schon eher, aber das sind halt auch Namen, die jetzt da auf 17 und 18 stehen. Also das wird eine heiße Kiste diese Saison. Geile Saison bisher. In der ersten und in der zweiten Liga. Ganz toll.
Du hast ja schon viele Dinge genannt. Einen hast du nicht genannt, den du aber King Kane nennst. Und da frage ich mich...
Ich habe gesagt, er ist größer. In Deutschland ist er schon größer als King Charles, habe ich gesagt.
Das stimmt, das stimmt. Das habe ich auch
in Deutschland. In England, glaube ich, wird King Charles, also ist der King.
Oder ja, interessant natürlich King Khan, King Kane. Das ist natürlich... Ein Schelm, der dabei jetzt Böses denkt, dass da kopiert wurde bei King Khan. Nein, Ich frage mich, also ich finde den ja erstmal sehr geil, so als Persönlichkeit ein absoluter Normalo, der anfängt Fußball zu spielen wie ein Gott und dann kommt der in die Bundesliga und schießt ja alles in Stücke, hat 17 Tore nach 11 Spielen, absoluter Rekord, aber liegt das daran, auch jetzt, weil du von der ganzen Torflut in der Bundesliga schon gesprochen hast, da gab es auch einen Spieltag, glaube ich, mit weit über 40 Toren. Liegt das daran, dass die Bundesliga so offensiv stark ist oder dass die Abwehr so schlecht ist in der Bundesliga?
Ah, der lacht sich schon kaputt über den einen oder anderen Gegner. Also wir haben natürlich vom Niveau her, ich bin ja immer ein Verfechter der Bundesliga und ich bleibe ja auch dabei, dass ich der Meinung bin, dass die Bundesliga sich hinter der Premier League einreiht, vielleicht in Konkurrenz zu La Liga in Spanien. Na, das ist ja auch noch ein Thema. Aber wir sind schon in der Summe. Das siehst du auch im Europapokal, also in der Champions League, in der Europa League, in der Conference League, das siehst du, wir kommen zumindest mal immer über diese Hürde, also die meisten, nicht jeder Verein, aber die meisten über diese Hürde, Gruppenphase und können uns dann beweisen in den Achtelfinals, Halbfinals und möglicherweise auch in einem Endspiel, wie auch immer. Also wir mischen schon damit, aber er hat natürlich Spaß auch an unterklassigen, in dem Moment unterklassigen Gegnern, wie es zuletzt bei Darmstadt 98 der Fall war, oder auch natürlich ist Heidenheim für King Kane keine Nummer, keine Ansage. Er hat unglaublich eingeschlagen. Ich habe das nicht in dem Ausmaß erwartet, muss ich sagen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, brauchen die Bayern den unbedingt? Musst du diese Kohle ausgeben? Das war so ein bisschen so mein Gedanke vor der Saison. Und da lag ich von meiner Einschätzung, zumindest was wir bisher sehen, ein bisschen, ich habe nicht gesagt, dass der nichts kann oder so irgendwas, um Gottes Willen, also nicht falsch verstehen. Aber ich habe gedacht, na, weiß nicht, ob ich so viel Geld ausgeben würde. Der hat das jetzt schon zurückgezahlt und ich bin gespannt, wie er das international zurückzahlen wird.
Aber ich finde eklatant, wenn du den mal rausrechnest, auch wenn du siehst, wie er Leroy Sané besser macht, das ist ja nicht nur Thomas Tuchel, der Leroy Sané besser macht, sondern auch Harry Kane, der Sané als Mitspieler besser macht, ihn einsetzt, auch die Anspiele bekommt. Wenn der jetzt sich verletzen würde, hätte Bayern wirklich ein krasses Problem. Ich glaube, das würde das gesamte Niveau massiv senken.
Ja, natürlich würde das Niveau senken, aber wenn Choupo-Moting da vorne spielt, macht er vielleicht nicht 17, aber er macht auch 12. Also es ist nicht so, dass das nur aus Kane heraus, das ist auch die Vorbereitung, die für ihn dann zelebriert wird entsprechend. Nochmal, er ist ein besonderer Spieler, er ist im Moment in einer fantastischen Verfassung und er kann, wenn das so weitergeht, also wir haben ja erst 11 Spiele, ne, sind ja 34, wenn wir das ein bisschen hochrechnen, ja, dann könnte es einen fabelhaften Forever-Rekord toremäßig geben. Und ich glaube, er wird Lewandowski auf jeden Fall knacken.
Also ich bin wirklich, wie man so schön sagt, schockverliebt, was Harry Kane angeht. Wie gesagt, allein schon von der Persönlichkeit, wie er auftritt, überhaupt nicht großmöllig. Also wenn ich jetzt mit so einem 100-Millionen-Rucksack durch die Gegend laufen würde, würde ich entweder wahnsinnig oder arrogant werden. Und der, wenn du den ansprichst, der gibt immer vernünftige Antworten. Der ist ja auch, obwohl er ja kein Muttersprachler ist, wird er trotzdem bei den Interviews immer vorgeschickt und ja, also er repräsentiert den Teamgedanken, den Mannschaftsgedanken und ich finde, das ist so eine menschliche Bereicherung auch für die Bundesliga. Davon profitieren ja auch die anderen Vereine.
Absolut. Ist ein großes Event, ihn zu sehen, ist ein großer Star und er hat sportlich vor allem auch echt zurückgezahlt und ich so vor solchen Leuten sowieso immer den allergrößten Respekt. Da führt kein Weg dran vorbei.
Kein Weg dran vorbei führt auch aktuell an Bayer Leverkusen. Und ich finde, da sieht man auch extrem, dass das so als Mannschaft viel, viel, viel besser funktioniert als bei den Bayern. Ohne jetzt die Bayern zu schmälern, aber das, was Leverkusen da gerade abliefert, ist irre. Also es ist wirklich so auch mit so einer Bayern-Brille aufgesetzt, beängstigend. Ich glaube, in den letzten 13 Jahren war die Meisterschaft noch nie so gefährdet wie jetzt für die Bayern.
Ja und nein.
Na, da bin ich mal gespannt.
Es ist, also ich liebe es, denen zuzugucken. Wenn ich gestern dieses erste Tor von Grimaldo sehe, das ist unfassbar. Boniface, unfassbar. Na, dann der Rest da hinten auch, das funktioniert alles. Dann haben sie gestern diesen Teller da gebracht, der auch das letzte Tor dann gemacht hat, das 4-0 gemacht hat. Ich habe sie aber auch gesehen gegen den SC Freiburg vor 2 Wochen, glaube ich, wo sie hinten raus dann so ins Schwimmen kamen. Die Mannschaft ist sehr verliebt in sich, ja, und da musst du auch ganz viele Herzen malen, wenn du die spielen siehst und so weiter. Ich hoffe nicht, dass sie zu verliebt sind und dass sie dann in dem ein oder anderen Spiel, jetzt November, Dezember, Januar, Februar, weißt du, es ist kalt und regnet und was der Teufel was, vielleicht dann vergessen, dann die Punkte auch zu machen. Wenn sie so weitermachen, wenn sie konzentriert bleiben, haben sie definitiv das Zeug, deutscher Meister zu werden. Und das wäre natürlich für Bayer Leverkusen endlich ein ganz großes Ausrufezeichen in der deutschen Liga, dass man den Titel holen kann. Die Bayern müssen aufpassen. Das ist definitiv der Fall. Na, die Bayern spielen ja auch auf einem ganz hohen Level. Die Bayern haben ja auch keine einzige Niederlage bisher.
Naja, ja? Guck dir aber mal Leverkusen an, die haben tatsächlich jetzt in 11 Spielen nur ein einziges Unentschieden, kein Spiel verloren, 10 Siege und das einzige Unentschieden gegen die Bayern in München. Und es sind ja nur noch 6 Spieltage bis zur Habsmeisterschaft und ich sehe nicht so richtig, was aktuell Leverkusen aufhalten soll.
Das ist total möglich, die haben geil eingekauft, die haben geilen Trainer, ich bin gespannt, also ich gehe davon aus, man hört es ja auch aus Leverkusen ein bisschen, wenn man mit dem einen oder anderen da in Kontakt ist und ein bisschen ein paar Insider-Informationen hat, dass Xabi Alonso auf jeden Fall heißt begehrt ist bei Real Madrid. Einige sagen, das ist alles schon in trockenen Tüchern. Das wird sicherlich spannend sein, wenn der zu Real Madrid geht, was ja für ihn eine große Krönung darstellt, wie er das kommuniziert, wann er das kommuniziert und wie er seine Mannschaft ja mitnimmt, obwohl er dann geht. Das wird, glaube ich, nochmal so ein bisschen ein Stolperstein oder könnte ein Stolpersteinchen werden. Halte ihn für einen herausragenden Typen, herausragenden Trainer, hat er jetzt schon bewiesen. Der würde auch dem FC Bayern ganz großartig zu Gesicht stehen als Trainer, als Galionsfigur, als souveräne Type, als Weltstar. Könnte ich mir sehr gut vorstellen auf Sicht beim FC Bayern. Aber ich fürchte, dass er erst einmal den Weg zu Real Madrid machen wird.
Wäre wieder ein Verlust für die Bundesliga.
Ein ganz großer Verlust, obwohl er jetzt noch gar nicht so lange in Anführungszeichen als Trainer hier wirkt, war ja früher als Spieler da. Ein ganz großer Verlust, das glaube ich, das kann man sagen. Aber du merkst ja, wenn so ein Spieler oder Trainer jetzt dann bei den ganz großen Clubs auch, also nicht nur beim FC Bayern auf dem Zettel steht, sondern auch bei Real Madrid oder es gibt ja dann noch einige andere, die sich für ihn interessieren, da merkst du, dass alle spüren, das ist ein riesiges, mehr als ein riesiges Trainertalent. Und er hat auch einen Spaß daran. Und wie gesagt, wenn man denen zuguckt, und das ist ja auch spektakulär. Aber erinner dich, ne, auch unter, vor allem unter Klaus Toppmöller, ja, der hat die ja auch spielen lassen, ohne Ende. Das war nie der Übertrainer, Klaus Toppmöller, aber der hat die spielen lassen. Das war total geile Zeit mit Bernd Schneider und so weiter, ja. Oder auch unter Christoph Daum, der ein Übertrainer war, von der Trainingslehre und so weiter in Leverkusen. Auch da waren sie mega stark, haben uns fasziniert. Aber ich habe das Gefühl, dass Leverkusen jetzt im Moment die beste Mannschaft aller Zeiten hat.
Kleine Fußnote an der Stelle. Ich habe letztens die Dokumentation über Christoph Daum und seine Karriere und auch über seine Krebserkrankung gesehen. Das kann ich wirklich nur sehr, sehr empfehlen, wer Sky hat, sich das mal anzuschauen, weil Christoph Daum auf eine ganz andere Ebene auf einmal einem begegnet, wie man ihn gar nicht kennt. Und das sehr, sehr, sehr spannend anzusehen.
Unfassbarer Typ. Ich habe das große Vergnügen gehabt, ihn ganz früh in seiner Karriere sehr gut kennenzulernen, in meiner Stuttgarter Radiozeit, als er in Stuttgart deutscher Meister wurde. Und wir haben immer großartige Gespräche geführt bis heute. Und ganz, ganz großartiger Typ mit, ja, diesem Mark in Anführungszeichen damals mit der Haarprobe und der Kokainaffäre. Aber wer wirft den ersten Stein, sage ich immer.
Hätte ich vor der Dokumentation gekontert, nach der Dokumentation muss ich sagen, ja, stimmt. Er wurde ja damals auch so behandelt, als, keine Ahnung, hätte er einen Terroranschlag auf den Bundeskanzler verübt und dabei noch Kinder vergewaltigt oder so. Und dabei hat er einfach.
Gibt es andere Leute in der Bundesliga, die ihn damals teilweise mit Dreck beworfen haben, die andere Sachen gemacht haben, die wesentlich gravierender sind, als sich mal mit einem Suchtstoff in Verbindung zu bringen?
So schaut's aus.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Jetzt, du hast da gerade schon Stuttgart mehrmals fallen lassen und da bin ich jetzt echt ein bisschen erstaunt. Natürlich bin ich darüber erstaunt, dass der VfB da in der Bundesliga gerade so abliefert und gleichzeitig bin ich auch wiederum erstaunt über die Medienlandschaft. Gab es ja jetzt, nachdem Guirassy sich verletzt hatte und nicht alle Spiele gewonnen wurden und es auch ein bisschen mal wieder ein bisschen kriselte, dass sofort wieder irgendwo im Sub Text eine Trainerdiskussion losging und ich denke, sag mal, habt ihr irgendwie alle irgendwie
Knall? Das habe ich jetzt nicht so verstanden, aber dass wir natürlich im Moment, dass viele Medien, also ich bin ja Part der Medien, ne, aber dass im Moment natürlich zu früh geschossen wird und viel zu schnell und viel zu viele Ahnungslose auch, und das ist jetzt eine Generalkritik über die Bundesliga berichten natürlich, und das hier ploppt es auf, dann übernimmt es der. Das ist natürlich ein großes Problem unserer Zeit, ein großes Problem der sozialen Medien etc. etc. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ne? Wir waren ja bei Stuttgart.
Ne? Ja, ja,
Stuttgart
genau.
Stuttgart hat einfach das, was relevant ist, mit großartigen Torwart. Ne? Endlich ja. Mit Nübel haben dann diesen Guirassy, der auf einmal funktioniert ohne Ende, haben ein sehr kompaktes, sehr ordentliches Mittelfeld unterwegs. Waldemar Anton spielt hinten über seine Verhältnisse unter anderem und haben einfach einen Trainer, der weiß, was er tut, der wusste schon, was er tat in der letzten Saison am Ende. Auch da hat sich das schon gezeigt, hat sich in der Relegation gezeigt. VfB Stuttgart, das war vorherzusehen. Ich habe den nicht umsonst, den VfB Stuttgart, auf 5 gesetzt in meiner Tipperei, in meiner spielerischen Tipperei vor der Saison. Für mich ist es keine große Überraschung, dass die da oben mit dabei sind. Ich halte Leipzig, Leverkusen, Bayern auf jeden Fall für stärker. Und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann im Laufe der Saison Borussia Dortmund auch nochmal in Gange kommt, ja. Und dann wären die Stuttgarter zumindest hinter diesen Mannschaften und dann würde ich sie auf 5 oder auf 6 setzen, aber ich glaube, das werden sie schaffen.
Da bin ich immer noch noch sehr skeptisch. Aber was ich jetzt bei dem Spiel gegen Dortmund unfassbar spannend fand, als Zuschauer zu sehen, was für einen Spaß die haben an Offensivfußball. Da wird irgendwie alles in die gegnerische Hälfte verlagert und nicht so aus einer massierten Abwehr heraus. Gucken, dass man Spielaufbau macht. Also ich habe gestern auch das Spiel von Union gesehen und es war wirklich nicht schön anzusehen, wie harmlos Union da agiert und dass irgendwie eher der Schlüssel doch in einem mutigen und vielleicht auch ein bisschen risikoreicheren Offensivfußball steckt. Und was da an Torchancen generiert wurde, das war in diesem Spiel so unfassbar stark bei Stuttgart gegen Dortmund, auch auf Dortmunder Seite.
Natürlich, Undav. Du hast auch noch hinten dran diese Spieler. Karasor spielt eine wunderbare Saison. Ich habe schon gesagt, Waldemar Anton, Sagadou, das ist alles in Ordnung. Ito spielt auch, die spielen im Moment auch viele Spieler dort, spielen ja über dem Level und deswegen ist das eine Truppe, die einen Riesenspaß macht. Und im Schwäbischen, ich komme ja daher, da wird dann, man sagt, gebruddelt, sobald also das erste Mal irgendwas nicht funktioniert. Aber ich höre im Moment eigentlich, zumindest von meinen Freunden von 1 oder aus der Heimat, nur Positives, nur emotionale Worte über den VfB Stuttgart. Das fühlt sich schon sehr, sehr gut.
Aber wenn du sagst, die überperformen, dann hört sich das schon an nach, sie spielen aktuell mit 110%.
Die spielen schon ein bisschen, ja, natürlich spielen sie 110%. Und ich habe ja gesagt, ich glaube, dass die Leipziger noch vorbeigehen, auf Sicht gesehen. Und dass Borussia Dortmund möglicherweise, wenn sich da gewisse Dinge verändern, auch nochmal auf den Zug aufspringt und zumindest am Ende in Richtung Champions League marschiert. Aber Stuttgart wird auf 5 oder 6 ankommen. Lege ich mich fest.
Ja, ja. Also wenn man so sieht, die Plätze 6 bis 11, 12, da sehe ich jetzt auch niemanden, der da im Moment an Stuttgart rankommt. Also das vielleicht, ja, vielleicht Hoffenheim. Der
zwingend vorbei galoppiert. Oder auch die Hoffenheimer nicht, auch die Frankfurter nicht. Das ist, da ist Frankfurt auch mit Doppelbelastung, mit dieser Conference League und so weiter. Nochmal, Stuttgart, 5. oder 6. am Ende der Saison. Wenn sie 5. werden, habe ich den Checkpoint gewonnen.
Ja, aber warum nicht Dortmund? Ne? Warum nicht Dortmund? Was ist denn da los?
Das schöne alte Spiel. Geh mal diese Mannschaft durch. Schau mal drauf und schau mal jede Position an. Ja? Und dann wirst du feststellen, außer Kobel, den ich für einen jetzt schon Weltklasse-Torwart halte, ja, ist dort kein absolut herausragender Spieler mehr unterwegs. Mats Hummels hat seine beste Zeit gehabt, ist ein großartiger Fußballer gewesen, ist auch heute noch ein interessanter Spieler, hat aber, und das haben wir gegen die Bayern wieder mal gesehen, Tempoprobleme mittlerweile. Schlotterbeck ist ausführlich diskutiert, müssen wir nicht weiter drauf eingehen, hat zu viele Fehler drin. Spieler, der großes Potenzial hätte, kriegt es aber nicht auf die Bühne. Dann hast du einen Süle, der das Dauerproblem hat, das sieht man ihm an, wenn man ihn einfach laufen sieht. Du musst einfach nichts dazu sagen, schau ihn dir an, dann weißt du, wo das Problem ist. Und dann sind andere Spieler, wie Özcan, wie Riason, wie Savica und so weiter. Das sind alles sehr gute Fußballer. Aber da ist keiner dabei, wo du sagst, um Himmels Willen, da fällt der Hoffnung. Ja? Das ist in der Zusammensetzung eine Mannschaft, bei der es an Peaks, an Highlights fehlt.
Und das reicht dann trotzdem nicht. Also nochmal, also das ist von der Moneypower der zweitstärkste Club Deutschlands. Es kann doch eigentlich nicht sein, dass man da nicht im Sommer nachlegt, dass man nicht mehr Mut hat. Also die ich glaube, weiß nicht, ob ich das mit dir mal besprochen hatte, das Problem bei Dortmund ist meiner Meinung nach, die gehen nicht all in. Ne? Die nehmen nicht mal 70 Millionen in Hand und holen mal einen in die Bundesliga.
Ich weiß gar nicht, ob man über diese 70 und was weiß ich, aber einfach mal so, wie gesagt, guck ein bisschen hin, was weiß ich, was die Leipziger machen mit Transfers, was Leverkusen jetzt gemacht hat, was du mit Transfers machen kannst, ja. Und da ist Borussia Dortmund aus meiner Sicht im Moment nicht mehr so überragend aufgestellt. Die hatten in den letzten Jahren mit Leuten wie Sancho oder auch Bellingham hatten sie herausragende Spieler drin, das ist gar keine Frage. Also es ist ja nicht so, dass dann jetzt nur Ladenhüter unterwegs sind. Die sind für viel, viel Geld gegangen. Auch Dembélé hat man geholt, sehr frühzeitig und so weiter. Darf man also nicht vergessen. Gab da schon das ein oder andere Pfund. Jetzt haben sie es nicht so gut gemacht in dieser Saison. Ich glaube, das ist auch sehr ausgelaugt alles, wenn ich das sehe. Wenn ich Watzke, Sammer sehe, das ist irgendwie, mir fehlt da, ja, High Energy, vielleicht auch etwas Neues, etwas anderes, etwas einen neuen Input, den man da vermitteln sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf Sicht ein Thema wird bei Borussia Dortmund. Und was unmittelbar natürlich und jetzt schon ein Thema ist, ist ja klar in der Diskussion, ist natürlich die Frage, wie stark ist Terzic? Ja, welche Impulse kann er geben? Bringt er die Mannschaft wieder in die Spur? Das wird sehr interessant sein in den nächsten Wochen. Also die Grundidee ist ja wunderbar. Die Grundidee im Prinzip, ein Kind aus dem eigenen Stall da galoppieren zu lassen. Das ist ein unglaublich sympathischer Typ. Jetzt muss man aber sehen, es ist eine Krise, ganz sicher eine Krise bei dieser Mannschaft. Und jetzt muss man sehen, wie die das hinbekommen. Du kannst das auch ablesen, wenn du die Tordifferenz mal nimmst von den Mannschaften, die davor stehen. Ja? Da ist Borussia Dortmund mit +4 halt echt nur Mittelmaß im Moment. Und die anderen haben, die Bayern haben +33, Leverkusen +24. Und dann auch Leipzig und Stuttgart +18, +15. Also ein Riesenunterschied.
Ja, also ich wollte gerade sagen, das Problem ist aber meiner Meinung nach nicht eher Edin Terzic, sondern ist tatsächlich eher auf der Tribüne zu sehen. Also dass da Sebastian Kehl nicht es hinkriegt, jemanden wie Boniface, wie Xavi, der jetzt nach Leipzig gegangen ist, wie Openda, der in Leipzig gelandet ist, für Borussia Dortmund zu begeistern, ist, finde ich, wirklich ein Armutszeugnis. Es kann nicht sein, dass du bei den Mitteln, die da sind, und ich meine, man hat jetzt gerade für 100, über 100 Millionen, glaube ich, Bellingham nach Madrid verkauft. Es kann ja nicht sein, dass man so ein Geld nicht in so offensichtliche gute Spieler, wie jetzt eben ein Boniface, der nun wirklich, also als ich den letztes Jahr gesehen habe gegen Union Berlin, das war ja klar, dass der für höhere Wein geeignet ist. Aber so einer geht nach Leipzig, nach Leverkusen und nicht zu Borussia Dortmund.
Ich reihe mich trotzdem noch nicht in diese elementare Generalkritik ein und hau da alles Kleckse und in kleinste Stücke. Die waren in der letzten Saison eigentlich deutscher Meister, haben es dann nicht auf die Reihe gekriegt. Ich glaube, man muss einfach analytisch rangehen, man muss überlegen, man muss ein bisschen reinhören. Ich glaube, der Ansatz ist schon, braucht es da mal ein paar neue Impulse in der Führung des Vereins. Das ist, glaube ich, schon kein falscher Ansatz bei Borussia Dortmund, um mal wieder eine andere, ja, dem Verein auch so ein bisschen einen anderen Anstrich zu geben. Im Moment sind sie nicht auf einem guten Weg. Das kann man, glaube ich, mal definitiv feststellen.
Also ich finde es tatsächlich, die Spiele gegen Newcastle haben so ein bisschen überdeckt.
Ja, aber Newcastle ist halt Newcastle. Newcastle ist ja jetzt auch kein Überflieger. Also du kannst ja da, natürlich, das war super, wie sie in Newcastle sich da reingehauen haben und gefightet haben. Ne? Also das Potenzial ist ja da. Aber du hast halt dann das Spiel gegen den FC Bayern, wo sie gnadenlos untergehen, mhm. Ja. Jetzt verlierst du in Stuttgart hinten dran, hast jetzt schon nach 11 Spieltagen sind es ja jetzt zum FC Bayern und das ist der Kontrahent. Die wollten Meister werden, Borussia Dortmund. Und sonst nichts, hast jetzt schon 7 Punkte. Und zu Borussia Dortmund zu Bayer Leverkusen sind es jetzt 10. Ja, das ist ja.
Ne, es ist blamabel, aber nochmal, da kann der Trainer wenig machen, wenn das Spielermaterial nicht so gut ist. Oder wie man auch mal flapsig in irgendwelchen, irgendein Zitat habe ich jetzt hier mal, du kannst aus Scheiße keine Bonbons machen. Also das ist wirklich, und man kann nicht immer analysieren, das machen die bei Dortmund schon seit Jahren, seitdem sie das letzte Mal Meister geworden sind.
Okay, ne? Wir wissen ja, dürfen nicht vergessen, 8 Punkte sind es ja sogar zu Bayern München mittlerweile.
Ja, ja. Also ich find's entsetzlich, was man aus den Möglichkeiten, die da in Dortmund vorherrschen, was man daraus macht. Aber das andere Gegenstück für Misserfolg ist ja gerade Union Berlin. Und ich meine, kannst du mir aus deiner Perspektive sagen, was bei Union Berlin los ist?
Da musst du sagen, du siehst sie ständig. Du bist ja ständig unterwegs.
Also
jetzt kommt das, was im Fußball irgendwann mal passiert. Diese, was, die man nicht erklären kann. Diese Negativspirale, die da irgendwie, warum auch immer stattfindet. Keiner weiß, warum. Es ist dann so. Und ich sehe Urs Fischer ratloser. Und der tut mir total leid, weil ich finde, das ist ja so ein Megatyp. Ja, und er ist so unglaubliches rausgeholt aus dieser Mannschaft. Und dann haben sie ja im Prinzip ja auch noch, ja, das ist ja jetzt nicht so eine Truppe, wo du sagst, zum Himmels Willen, wie katastrophal sind die aufgestellt. Die haben ja noch Leute dazugekommen, die durchaus interessant sind, ja, mit einem Gosens beispielsweise. Das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, um Himmels Willen, ne, hast du vorne vor Fana, hast immer noch Becker, der okay ist. Das war nie eine Übermannschaft. Das war nie eine High-End-Mannschaft. Das, ne, auch, also diese Champions League Qualifikation ist ja natürlich viel zu viel gewesen. Aber das nimmst du natürlich mit. Jetzt aber es zu schaffen, da herzugehen und da, ja, sich da hinten raus zu buxieren, das wird ein unglaublich schwieriges Unterfangen. Du kannst froh sein, dass es noch relativ eng ist. Und dass du im Prinzip, ich sage immer so, ab Platz 13 fängt bei mir so virtuell der Abstiegskampf an. Ich sehe die Bremer, sehe ich stärker im Moment. Habe die gestern auch gesehen gegen Frankfurt, haben sehr ordentlich gespielt. Also du hast dann Heidenheim, Bochum, Darmstadt, Mainz, Köln und eben die Eisernen. Und jetzt müssen sie irgendwie gucken, dass sie am Ende des Tages 3 Mannschaften hinter sich lassen und zumindest 15. werden.
Ja, aber wenn wir über die Ursachen reden, ich glaube, es gibt viele Probleme, die ich bei Union Berlin sehe. Erstens hat Oliver Runert das glückliche Händchen verlassen bei den Zugängen. Die Transfers waren ja auch relativ spät für Union-Verhältnisse, erst rund. Also die Liga lief schon und dann kam zum Schluss noch Bonucci. Dann hat er ja noch, er liebäugelt er jetzt auch noch, munkelt man mit einer Politkarriere bei Sarah Wagenknecht und keine Ahnung, wenn da jemand mit so einen Sachen noch irgendwie gedanklich hantiert, kann er sich dann auf eine Kaderplanung von einer Bundesligamannschaft konzentrieren? Weiß ich nicht.
Aber da sieht man doch mal, wenn du jetzt 100 kritisierst, was ja völlig, ich lasse es einfach mal stehen, weil ich habe einen sehr großen Blick über die Bundesliga, kann aber zu Union Berlin wirklich zu wenig sagen, weil ich sie einfach auch zu selten gesehen habe in dieser Saison. Ich habe sie 3-4 Mal kommentiert, aber zu selten. Aber wenn du jetzt 100 hernimmst, dann komme ich auf diesen Punkt zu sprechen, den ich vor ein paar Minuten gesagt habe, mit der heutigen Medienwelt oder mit der aktuellen Situation. 100 ist im letzten Frühjahr gefeiert worden und da war doch schon immer das Thema, der soll der neue Sportdirektor beim DFB und was der Träumen was werden, ja, und jetzt haben wir November 2023 und er knockt möglicherweise bei Sarah Wagenknecht an oder auch nicht, das ist, wie auch immer, aber das wird kolportiert, er steht mit Union Berlin da hinten drin und soll auf einmal ein schlechter Sportdirektor-Manager sein. Für mich war es übrigens nie der Über, für mich war es übrigens nie, und das ist eben genau der Punkt, nie der Überflieger, ja, musst du immer beurteilen und anschauen, was passiert da, was geht da. Es gibt Konstellationen, bei denen es funktioniert und sich eine Mannschaft mal in einen Rausch spielt. Und Union Berlin hat sich in einen Rausch gespielt in der letzten Saison. Nochmal, dass sie jetzt da stehen, wo sie stehen, die müssten normalerweise, also selbst bei einer schlechten Saison, müsste Union Berlin irgendwo dastehen, wo Augsburg oder Wolfsburg mit 13 Punkten, was weiß ich, weiß, was ich meine, Mittelfeld, wo du sagst, eigentlich gehören sie da ja auch hin, ja, und nicht da oben hin oder wie auch immer. Und jetzt hast du dieses Problem, hast 9 Niederlagen eingefahren, hast in der Champions League auch noch das eine oder andere Mal auf die Fresse gekriegt. Ne? Also
9 Niederlagen ist halt einfach auch, das kannst du nicht sagen mit, der Bock wird bald umgestoßen und also 9 Niederlagen sind erstmal 9 Niederlagen am Stück. Also es gab nicht viele Mannschaften, die 9 Mal am Stück in der Bundesliga-Geschichte verloren haben, wenn du jetzt noch die anderen Wettbewerbe reinrechnest. Es ist einfach ein fataler Umstand und es kann ja nicht sein, dass eine Mannschaft, die letztes Jahr als Team auch wenn die Einzelspieler nicht die Besten waren.
Wie reagiert, du kriegst das mit bei dir, wie reagiert Berlin? Also bei der Hertha ist ja trotz zweiter Liga eine unglaublich positive Stimmung und die lieben das, dass da junge Leute reingeworfen werden und so weiter. Wie ist das bei Union im Moment?
Naja, also wenn ich durch die Stadt lief im Sommer, habe ich überall in allen Ecken und Enden des Westteils der Stadt, ich arbeite ja in Charlottenburg und wohne auch in Kreuzberg, also hier im Westteil der Stadt hast du überall Leute mit Union-Schals, mit Union-Mützen, mit Pullovern, mit Hüten, mit Aufklebern und was der Kuckuck gesehen. Aktuell sehe ich die im Westteil der Stadt gar nicht. Also ich glaube, da hast du halt einfach eine große Welle von Erfolgsfans, die jetzt gerade nicht mehr so lautstark.
Ja, auch natürlich auch elementar, natürlich auch Fans. Also es ist ja nicht so, dass das ist ja völlig egal. Die waren ja schon in der zweiten Liga, waren die ja geil. Und ich bin überzeugt davon, wenn Union Berlin den bitteren Gang antreten muss und dann bei mir spielt, Samstagabend 20.30 Uhr, nochmal mehr Berlin, großartig, liebe es. Also, da wäre natürlich toll, da wäre ich begeistert, also ich will nicht, dass sie absteigen, nicht falsch verstehen, weil ich finde, das ist ein toller Farbtupfer für die Fußball-Bundesliga, gar keine Frage, Union Berlin. Aber sollten sie absteigen, glaube ich nicht, dass sich die Fans dort,
Nein, du hast ja nur nach der Stimmung gefragt, ne? Und, ja. Und im Moment habe ich das Gefühl, es ist halt einfach jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Und da müssen viele, glaube ich, jetzt auch erstmal damit umgehen, dass es jetzt sportlich gerade überhaupt nicht läuft. Und dann kam ja noch die Diskussion, im Olympiastadion die Champions League zu spielen dazu. Also es gibt da auch, man hat sich jetzt einfach mit den Problemen des Bundesliga-Alltags jetzt nach 5 Jahren Bundesliga arrangieren müssen. Und der sportliche
Erfolg. Aber waren doch keine Momente im Olympiastadion, da haben die ein bisschen rot getankt, es war voll. Also wenn du das Stadion dein eigenes noch nicht fertig hast, das kommt ja irgendwann. Dann ist es halt so.
Naja, da ging es ja auch, um können alle Mitglieder Champions League Spiele sehen, ja und nein. Und da, wie gesagt, da gab's viel Unmut, das hat auch einige gespalten und ich war jetzt beim Spiel gegen Neapel im Stadion. Ja, war krachend voll, aber es ist natürlich nicht die Heimat von Union Berlin. Und das spürt man halt in den letzten 10%, die manchmal so ein Stadion entfachen kann und auf eine Mannschaft überspringen kann. Das fehlt einfach im Olympiastadion. Und
Die Heimat müssen sie bauen und werden sie bauen.
Genau, und ich befürchte, wenn das Stadion dann mal umgebaut wird, dann müssen sie ihre Spiele in der, im Olympiastadion in der zweiten Liga dann spielen. Und das ist, ist schon hart. Und die Bundesliga ist für Union Berlin elementar, um auch diese ganzen finanziellen Aufwände irgendwie zu stemmen. Das ist gerade, glaube ich, echt eine problematische Phase. Und das geht auch durch den Verein.
Jetzt haben wir die Bundesliga von oben bis unten durch und wir sehen, wie spannend, wie großartig, wie aufregend die ist im Moment. Es gibt so viele Themen und so viel Aufregung. Es ist alles so ein Zwischenstand. Es ist ein Drittel ungefähr rum, ja. Und jetzt,
Wir könnten jetzt auch noch ewig über die zweite Liga weiterreden.
Über die zweite Liga reden wir beim nächsten Mal. Da ist so viel drin in der zweiten Liga, das wissen wir ja auch. Auch da unglaublich viel Spannung. Wenn du die Tabelle siehst, du hast St. Pauli, von denen ich glaube, dass wenn sie keine verletzten Misere bekommen, dass der FC St. Pauli mit Hürzler, der ein wunderbarer Kerl ist, ein wunderbarer Trainer ist, der FC St. Pauli aufsteigen wird. Auf jeden Fall. Aber dahinter ist das alles so dermaßen eng beieinander, ne? Und dann hast du so Momentaufnahmen, jetzt ist gerade Greuther Fürth gut drauf, die Nürnberger sind am Kommen, du hast sogar zwei Aufsteiger mit dabei im Rennen, Hannover 96 ist sehr, sehr kompakt, auch toller Trainer mit Stefan Leitl. Es wird ein ganz spannendes Rennen um Platz 2 und 3, weil der HSV, und da haben wir die Tradition wieder, der HSV ist genauso macht wie in den letzten Jahren und eben nicht marschiert im Moment und es ist auch nicht unbedingt absehbar, dass sie marschieren. Insofern werden wir da ein unglaublich spannendes Rennen um die Plätze 2 und 3 erleben. Ich glaube, dass St. Pauli relativ früh feststehen wird als Aufsteiger, aber dahinter, mein lieber Mann, da ist so viel drin, da werden wir geile Spiele erleben.
Ich sehe schon, wir müssen uns bald widersprechen, weil die haben die Liste hier nur zur Hälfte runter. Ja, was für ein Jammer.
Nächste Woche bin ich ja schon wieder in deiner Stadt, am nächsten Samstag. Deutschland gegen die Türkei als Stadionsprecher deutscher Nationalmannschaft im ausverkauften Olympiastadion freue ich mich über ein Wochenende, wieder ein Wochenende in Berlin. Also, großartig.
Du hast scheinbar nicht nur einen Koffer in Berlin stehen. Olli,
dann müssen Nein, schon immer. Da gehört ein Stück mein Herz hin. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwann habe ich mich da rein verliebt und das bleibt auch so.
Wir müssen uns bald widersprechen da. Das machen wir gleich off-air, machen wir das klar. Und dann gucken wir auch auf die zweite Liga, dann gucken wir auch mal auf Julian Nagelsmann demnächst, was da so passiert um die Nationalmannschaft. Und ja, also ich habe noch so viele Fragen. Das ist, mir macht die Bundesliga
auch. Da wird es noch so viele Antworten geben. Ich freue mich drauf. Alles Gute okay. Euch, alles Gute dir.
Genau.
Und bis demnächst.
Bis demnächst. Und liebe Leute, ne, Daumen hoch bei Spotify, bei Apple Podcast, bewertet uns und wir hören uns bald wieder. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Schön, dass wir mal wieder zusammengekommen sind. Bye bye, ciao.
Plattsport, der Sportpodcast.
Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.